Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier bei uns bei Radio Horeb. Wie immer zu unserer Sendereihe Lebenshilfe um diese Zeit. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif aus Berlin. Die Fußwallfahrt, die Magdeburger Fußwallfahrt, ist heute Zentrum unserer Sendung. Unterwegs im Frieden Christi, wie ihn die Welt nicht geben kann. Pilgern ist Beten mit den Füßen, so sagt ein uraltes Sprichwort. Wer einmal eine Fußwallfahrt gemacht hat, der weiß genau, was damit gemeint ist. Die Rede ist nicht nur von Blasen an den Füßen und hungrigen Mägen, sondern vor allem auch von den unvorhergesehenen Ereignissen, die sich als Wirken Gottes auf dem Weg erleben lassen. Im Mittelpunkt steht heute die Magdeburger Fußwallfahrt. Gesprächsgast ist Pfarrer Winfried Mucke aus Langensalza. Ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Pfarrer Mucke. Sie sind Pfarrer in Langensalza?
Ja, Bad Langensalza in Thüringen.
In Bad Langensalza in Thüringen. Ja. Und Sie machen immer die Fußwallfahrt, jährlich vom 4. bis 15. August von Magdeburg nach Klüschenhagis.
Klüschen, das kommt von Klause, eine kleine Klause, Klüschenhagis.
Klüschenhagis. Ja. Ja. Pfarrer Mucke, wir wollen gleich auf die Fußwallfahrt von Magdeburg zum Klüschenhagis ganz näher noch eingehen. Zunächst aber die Frage, in einer Zeit, in der man im Grunde genommen in 5 Minuten möglichst von A nach B kommen möchte, in der Flugzeuge immer schneller werden und Autos und das Straßennetz und das Verkehrsnetz ausgebaut wird, wie kann es sein, dass man freiwillig 250 Kilometer weit läuft?
Also ich habe den Eindruck, dass nicht wenige Menschen ja auch merken, dass diese Schnelligkeit natürlich auf der einen Seite Gewinn und Effektivität bringt, aber auf der anderen Seite auch einen Verlust, dass da vieles vorbeirauscht und vieles nicht mehr wahrgenommen wird. Oder auch, dass man selbst mit der Seele sozusagen nicht mehr hinterherkommt, dass man also unruhig ist und gehetzt und eigentlich nicht weiß, wo gehöre ich hin und wer bin ich eigentlich und worauf kommt es an im Leben, und dass deswegen das Langsamwerden heilsam ist. Das merken eigentlich immer wieder Menschen auch. Nicht? Deswegen werden ja auch über die Grenzen des christlichen Glaubens hinaus hier in Mitteleuropa wird ja auch Meditation gesucht und solche Dinge. Also mit diesem zur Ruhe kommen hat es auf jeden Fall auch zu tun.
Die Verbindung zwischen Laufen und Beten, Pfarrer Mucke, ist uralt. Seit Urzeiten pilgern Menschen auch zu gewissen Pilgerstätten und nehmen unterwegs ihre Anliegen mit und hoffen, dass Gott sie erhört. Das Laufen, das Pilgern ist ja ein bisschen auch ein Opfer, kann man sagen, denn es ist ja körperlich und mitunter auch seelisch sehr anstrengend.
Ja.
Wie kommt es zu dieser Verknüpfung zwischen Gehen und Beten?
Also das Gehen, da ergibt sich ja ein Rhythmus, dann spürt man auch sehr bald, welches Tempo einem gut tut, und da kann man dann innerlich tatsächlich zur Ruhe kommen und eben auch Gottes Nähe spürbar erbitten und dann auch erfahren. Ich denke auch was Ähnliches, selbst Jogger. Die haben ja auch ihren Rhythmus und ihr Vorankommen, und die tun das ja auch nicht nur, um fit zu werden, oder manche zumindest nicht nur, um fit sich zu halten, sondern auch, weil ihnen das seelisch gut tut. Also es gibt da schon diesen Zusammenhang zwischen Leib und Seele, dass im Vorankommen in einem bestimmten Rhythmus der Bewegung, einem nicht zu hastigen, dass da der innere Mensch auch zum Gleichklang kommt. Das ist zunächst einmal eine allgemein menschliche Erfahrung, die natürlich sich geistlich deuten lässt oder wo man letztlich Gott auf die Spur kommen kann auch.
Was aber ist der Unterschied zwischen einer Wanderung? Nehmen wir mal an, ein gestresster Manager möchte sich ausruhen und sagt so, ich fahre jetzt nach Österreich und lass mal mein Handy aus und wandere jetzt mal 3 Tage da durch die Berge. Was ist aber der Unterschied zu einer Pilgerreise?
Also letztlich ist es wohl, ich denke, man muss so ein großes Wort gebrauchen wie, es ist die Sehnsucht und die Suche nach Gott. Ja, also das Pilgern kann ja aus verschiedenen Gründen begonnen werden. Zum einen, wenn man so unbescheiden sein darf, Abraham als ersten Pilger, den wir kennen, zu betrachten, ja, der hat von Gott her gespürt, du musst jetzt losgehen. Natürlich hat das Pilgern auch ein Ziel, nicht? Aber der Aufbruch ist wichtig. Da, wo ich bin, das ist nicht alles. Ich bin herausgefordert, herausgerufen, aus dem schon bekannten Aufbruch mich einzulassen auf einen Weg und zu sehen, was mir dann widerfährt und natürlich auch das Ziel zu suchen. Aber im Letzten ist das Ziel Erfüllung in Gott. Nicht? Und das wird ein Manager, der mal abschalten muss, so wahrscheinlich nicht sagen. Nicht? Abschalten ist auch gut, aber ist weniger als Pilgern. Also es kann sein, dass ich direkt mich herausgerufen fühle. Es kann natürlich auch sein, dass ich einfach sage, ich merke von mir aus, dass das, was jetzt schon ist in meinem Leben, dass das noch nicht alles ist. Es gibt ein sehr schönes Lied, das dieses Aufbrechen und dieses Pilgern beschreibt. Pilger sind wir Menschen, suchen Gottes Wort. Unerfüllte Sehnsucht treibt uns fort und fort. Das beschreibt so ein wenig, worum es beim Pilgern geht.
Ja. Pfarrer Mucke, die Fußwallfahrt von Magdeburg zum Klüschen Hages, wo liegt denn das überhaupt? Damit wir uns das mal so ein bisschen vorstellen können, durch welche Landschaft Sie da laufen.
Also Magdeburg ist ja klar. Das Klüschen Hages liegt im Eichsfeld, also im Nordwesten Thüringens. Man könnte sagen, so, wenn man Großstädte nennt, zwischen Erfurt und Kassel auf dieser Linie. Ja, also man geht von Magdeburg aus erst einmal durch Flachland, die Magdeburger Börde, von der der frühere Bischof Nowak mal gesagt hat, die höchste Erhebung sei die Zuckerrübe. Nicht? Also zunächst eine sehr flache Landschaft, dann kommen erste Höhenzüge, ein auch nicht sehr bekannter Höhenzug heißt der Huy. Da gibt es ein Benediktinerkloster, ein sehr altes, Huisburg. Dann kommt man durch Halberstadt. Und dann als nächste große Landschaft ist der Harz. Der wird überquert von Nord nach Süden. Und südlich des Harzes geht es dann etwa westwärts durch Bergland und Flusstälern entlang, bis man ins Eichsfeld gelangt.
Und dieses Klüschen Hages, ist das eine kleine Kapelle?
Ja, das ist eine kleine Kirche, die im Wald befindet. Das Eichsfeld ist eine ziemlich waldreiche Gegend. Diese kleine Kapelle ist eigentlich der Überrest eines Dorfes, eines Verschwundenen. Also die Kirche steht noch, alles andere ist schon lange nicht mehr da. Eine kleine Kirche im Wald, die schon sehr lange auch ein kleiner Wallfahrtsort ist, zu dem also sommertags zumindest Menschen immer wieder aufbrechen. Da ist jeden Sonntag auch Heilige Messe. Und hier für die Diözese Erfurt ist es einer der Wallfahrtsorte, an denen wir uns auch treffen. Es gibt da seit vielen Jahrzehnten, seit der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Männerwallfahrt am Fest Christi Himmelfahrt. Da kommen dann immer einige 10.000 Männer dorthin zu einem Wallfahrtsgottesdienst. Dadurch ist das Klüschen hier in Thüringen auch bekannter geworden, als es zunächst mal war, als einfach ein kleines Kirchlein im Wald.
Die Strecke beträgt ja ungefähr 250 Kilometer. Das ist ja recht ordentlich. Eine Wegstrecke zwischen 20 und 30 Kilometern pro Tag.
Ja, es kann auch mal weniger sein. Es gibt auch Etappen, wo es ein wenig mehr ist. Aber so ungefähr ist das, ja.
Seit wann machen Sie denn diese Wallfahrt?
Also die Wallfahrt ist zum ersten Mal auf dieser Strecke unternommen worden, 1982. Ich gehe seit 1984 mit.
Und gehen da immer Mitglieder Ihrer Gemeinde mit oder ist das sogar auch überregional bekannt?
Das ist vor allem überregional. Also es kommen schon auch aus unserer Gemeinde einige Leute mit, aber nicht deshalb, sondern das ist überregional bekannt, eigentlich durch Mundpropaganda. Inzwischen gibt es natürlich auch eine Internetseite, aber eigentlich hat es sich herumgesprochen. Das ist eine Initiative gewesen, die in den frühen 80er Jahren von Studenten ausging, von katholischen Studenten, die sich auf einen Pilgerweg machen wollten. Ich weiß nicht, ob wir jetzt über das Entstehen reden wollen oder das?
Gerne.
Gut. Also der Hintergrund ist, dass es in Polen ähnliche Wallfahrten schon sehr lange gibt. Die wichtigste Route ist von Warschau nach Częstochowa zum Fest Maria Aufnahme in den Himmel, also 15. August. Und in den 80er, späten 70er und 80er Jahren, da gab es hier vom Osten Deutschlands, der ja damals DDR war, die Möglichkeit, dass man also ohne Probleme nach Polen gelangen konnte. Und für Katholiken hier im Osten Deutschlands war Polen insofern immer interessant, als dort eben im Gegensatz zu hier, wo wir in der Diaspora leben, eigentlich ein starkes katholisches Leben ganz selbstverständlich ist und deswegen eben auch solche geistlichen Angebote wie solcherlei Wallfahrten. Das heißt, in den späten 70er und frühen 80er Jahren haben überwiegend junge Leute, Katholische hier aus dem Osten Deutschlands, sich auf den Weg gemacht, mit von Warschau nach Częstochowa zu pilgern. Da gibt es immer auch internationale Pilgergruppen mit dabei. Und das hat ihnen so gut getan, dass sie sagten, das ist so wichtig, dass wir das auf jeden Fall in unser Leben mit hineinnehmen wollen, auch weiterhin. Schwierig wurde das dann Anfang der 80er Jahre, als durch die ersten Unruhen, die sich gegen die kommunistische Diktatur richteten, die dann in Polen begannen, diese Unruhen, die Regierung der DDR kurzerhand die Grenze gesperrt hat. Und dann eben diese Pilger nicht mehr von hier nach Polen gelangen konnten, um an der Fußballfahrt von Warschau nach Częstochowa teilzunehmen. Und da haben sie nach einer gewissen Phase der Traurigkeit und Verzagtheit gesagt, jetzt versuchen wir das selbst. Und damals waren in Rostock und in Magdeburg Jesuiten, Studentenpfarrer. Und die haben dann das auch versucht mit zu organisieren. Und so kommt es auch dazu, dass diese Wallfahrt von Magdeburg aus beginnt. Und dann hat man halt geschaut, wo ist in etwa vergleichbarer Entfernung ein Marienwallfahrtsort, zu dem hin wir uns auf den Weg machen können. Und 1982 waren dann so die Sondierungen und dann fand die Wallfahrt zum ersten Mal statt.
Das heißt, die politischen Ereignisse haben diese Wallfahrt im Grunde genommen auch sehr geprägt.
Ja. Ja, und zwar auch mit dem Anliegen, mit dem Pilger sich auf den Weg machen. Die persönlichen Beweggründe hatten wir ja schon kurz genannt, dass jemand spürt, ich möchte eigentlich neu aufbrechen in meinem Leben, möchte meine Beziehung zu Gott vertiefen, soweit ich das kann, also mich auf die Suche nach Gott machen. Das ist das Persönliche. Ne? Das gemeinschaftliche Anliegen war von Anfang an, wir möchten beten für unser Land. Nicht? Wir können vieles nicht ändern. Wir können politische Veränderungen nicht hervorbringen, nicht bewerkstelligen. In einer Diktatur sind die Möglichkeiten dazu ja sehr, sehr eingeschränkt. Nicht? Aber es ist auch nicht unbedingt Aufgabe der Christen, jetzt politische Kämpfe auszutragen. Wohl aber ist es Aufgabe der Christen, zu jeder Zeit für das Land, in dem sie leben, zu beten und da durch Gebet und Beispiel gute Wege zu suchen und zu weisen. Also von Anfang an war das Anliegen, wir beten um Frieden und Gerechtigkeit. Dann später bald kam auch dieses dritte Anliegen, Bewahrung der Schöpfung hinzu. Wir beten auch um die Einheit der Christen. Es gibt also so gemeinschaftliche Anliegen, aus denen heraus man sich auf den Weg macht. Und natürlich in gewissem Sinne sind die auch politisch.
Wie viele Menschen sind denn damals vor der Wende ungefähr an dieser Wallfahrt mitgegangen?
Vom ersten Mal weiß ich es nicht so genau, weil ich da noch nicht dabei war. Aber ich meine, es hätte begonnen mit etwa 100 Pilgern und ist dann bis 1989 auch immer schwankend natürlich, aber bis auf über 200 angewachsen. Das Jahr 89 war ja von großer Unruhe erfüllt auch. Da haben also viele auch gespürt, wir müssen etwas tun. Und das schien dann eine gute Möglichkeit zu sein, auch sich einzubringen in diese Sehnsucht nach Erneuerung.
Pfarrer Mucke, bevor wir noch ein wenig auf die Hintergründe und Ziele der Wallfahrt eingehen, würde ich Sie jetzt bitten, einfach den Ablauf der Pilgertour ein wenig zu schildern.
Ja, also der Zeitraum ist in jedem Jahr gleich, vom 4. bis 15. August. 15. August wegen des Festes der Aufnahme Mariens in den Himmel. Da kommen also die Pilger an diesen Wallfahrtsort, Marienwallfahrtsort Klüsschenhages an. Also das ist der zeitliche Rahmen. Nicht? Es gibt zunächst den Tag der Anreise, das ist der 4. selbst, der 4. August. Da versammeln sich die Pilger in Magdeburg in einer Pfarrkirche. wo auch das äußere Gelände geeignet ist dafür, dass man da kampieren kann. Dann ist am 5. ein Tag zur Einstimmung, wo erst einmal sowohl das geistliche Programm im Überblick vorgestellt wird, als auch die ganzen Einzelheiten, was nun an in den nächsten Tagen erwartet, wie also der Weg organisiert ist, der Tagesablauf und so weiter. Für all diejenigen, die da neu sind, muss man das ja erst einmal so darstellen. Also eine Art Klausurtag mit Besinnung darauf, wozu sind wir hier und was nehmen wir uns jetzt vor, und mit einer organisatorischen Absprache auch. An diesem 5. August ist dann der Eröffnungsgottesdienst in der Magdeburger Petrikirche, meist auch geleitet durch einen Vertreter des Magdeburger Bischofs, weil wir immer auch sagen, wir sind natürlich ausgesandt von der Ortskirche und gehen in Verbundenheit mit der Ortskirche. Nach diesem Eröffnungsgottesdienst im Vormittag des 5. August ist dann der Aufbruch. Die Pilgerschaft teilt sich zumeist in zwei Gruppen, deshalb, weil es zu viele sind für eine einzelne Gruppe. Die eine Gruppe, die muss dann aus organisatorischen Gründen schon mal eine Etappe mit dem Zug vorausfahren, und die andere kehrt noch einmal zum Ausgangspunkt zurück. Und am 6. geht es dann wirklich los. Also zu Fuß des Morgens brechen wir auf den Pilgerweg. Vielleicht beschreibe ich einmal so das geistliche Programm, das die Tage erfüllt. Das ist recht intensiv. Es ist also schon, kann sagen, dieser Pilgerweg auch so etwas wie Exerzitien unterwegs. Der Tag wird eingerahmt vom gemeinsamen Stundengebet, also des Morgens die Laudes, das Morgenlob, Gotteslob am Morgen aus dem Stundengebet, abends die Vesper und vor der Nachtruhe die Komplett. Dann gibt es ein Thema für die jeweilige Wallfahrt, das dann an jedem Tag in einem Schritt entfaltet wird mit Betrachtungen zu einem biblischen Text. Und dazu gibt es dann jeden Tag unterwegs eine Station, an der wir Halt machen und wo dann Impulse zur stillen Betrachtung gegeben werden. Punkt der Meditation ist, das stammt aus der Jesuitentradition. Also Impulse zur persönlichen Betrachtung, zum persönlichen Nachsinnen über einen Teil des gesamten Themas. Und danach folgt dann eine Zeit, in der wir schweigend gehen. Das ist zunächst mal für Leute, die das nicht kennen, etwas verwunderlich, aber sehr bald zeigt sich dann, dass das also offensichtlich allen ganz wohl tut. Meist beginnen wir mit einer halben Stunde Schweigezeit, aber nach 2-3 Tagen wird ja dann mal geschaut, wie geht's uns so mit den einzelnen geistlichen Elementen des Tagesablaufes. Und da kommt ganz oft der Wunsch, dass diese Schweigezeit, in der wir also schweigend miteinander gehen, dass die doch ruhig länger sein könnte, also bis so zu einer knappen Stunde. Dann gibt es im Laufe des Tages zu verschiedenen Tagzeiten, jeweils an den einzelnen Tagen, eine Eucharistiefeier. Das kann also sein, frühmorgens schon im Quartier, an dem Ort, wo wir übernachtet haben. Das kann sein, abends, da wo wir ankommen, im neuen Quartier. Es kann auch mal sein, unterwegs, entweder in einer Kirche am Wege oder auch in freier Natur. Dann gehört zum geistlichen Tagesablauf am Nachmittag ein Bibelgespräch, ein Schriftkreis, wo also die große Gruppe sich dann in kleine Gesprächsrunden teilt und wo sie miteinander passend zu dem am Vormittag bedachten Text und Thema noch einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift miteinander liest und bedenkt. Und dann kommt hinzu noch im Laufe des Tages, meistens am Nachmittag, am späteren Nachmittag, das Rosenkranzgebet als eine meditative Gebetsform. Das ist also der Ablauf, wie er sich in etwa an jedem Tag wiederholt. Außerdem gibt es noch besondere geistliche Höhepunkte, so etwa in der Nähe von Nordhausen der Besuch einer Gedenkstätte, eines ehemaligen Konzentrationslagers, das Konzentrationslager Dora. Dort beten wir den Kreuzweg zum Gedenken an das Leid der Gefangenen damals und natürlich auch im Gedenken an das, was an anderen Orten der Welt heute Menschen möglicherweise Ähnliches widerfährt an Gewalt und Unrecht. Dann gibt es den guten Brauch, dass wir so im dritten Drittel der Wallfahrt etwa einmal uns auch Zeit nehmen zur nächtlichen Anbetung. Da bietet sich zum Beispiel der Dom zu Nordhausen an. Das heißt, dass über die Nacht verteilt jeder, der sich dazu in der Lage fühlt, der also nicht zu müde ist, sich im Laufe der Nacht eine halbe Stunde Zeit nimmt zur eucharistischen Anbetung. Das ist dann auch Gelegenheit, einmal ganz in der Stille für sich noch einmal manches anzuschauen und zu bedenken und mit Gott zu besprechen, was einem in diesen Tagen wichtig geworden ist. Deswegen relativ spät auf dem Gesamtwallfahrtsweg diese Nacht der eucharistischen Anbetung. Dann besteht während des ganzen Pilgerweges das Angebot und die Einladung, auch das Bußsakrament zu empfangen. Für viele ist das eine neue Erfahrung auch, dass man also dazu keinen Beichtstuhl braucht, sondern dass das im Gehen passieren kann und dass man eigentlich da so in der Freiheit der Natur und in der Freiheit des Gesprächs unter vier Augen, dass das eigentlich auch gut gelingt, so das eigene Leben vor Gott zu bringen und anzuschauen und dankbar zu sein auch, aber eben für die Dinge, die der Vergebung bedürfen, dann auch diese Vergebung zu erbitten und auch zu erhalten. Und dann am 15. August ist nur noch ein verhältnismäßig kurzer Weg von dem letzten Quartier, also einem der Dörfer, die in der Nähe des Wallfahrtszieles liegen, dann hin zum Klößchen Hages. Da ist dann schon so die Freude des Ankommens ganz, die bricht dann meist schon auf. Und natürlich weiß man auch, morgen oder nein, heute noch gehen wir auseinander, wenn man 9 Tage lang miteinander gepilgert ist, sei es bei 35 Grad oder auch im Gewitter oder im Dauerregen, wenn man eigentlich wirklich alles miteinander geteilt hat, also das einfache Essen und das spartanische Quartier und sich gegenseitig auch die Rucksäcke getragen hat und sich gegenseitig zugehört hat und miteinander gesungen und gebetet und geschwiegen hat, dann ist das auch schon ein bisschen traurig, dass man auch wieder sich verabschieden muss, aber es gehört halt dazu, der Lebensweg geht weiter, auch wenn eine Wallfahrt zu Ende geht. Nicht, das ist dann also so am letzten Tag das Hinkommen zum Ziel. Dort gibt es einen frohen und festlichen, meist auch ziemlich langen Gottesdienst zum Fest der Aufnahme Mariens in den Himmel, ein ganz frohes Abschlussfest. Und dann geht es ans Verabschieden und dann fährt jeder wieder nach Hause. Das ist also so in etwa das Geschehen der Wallfahrt.
Ja, danke, Pfarrer Mucke, für diese Darstellung. Man kann sich das jetzt richtig gut vorstellen, wie diese Wallfahrt vonstatten geht. Ein Gedanke, die Menschen, die dort mitmachen, die kennen sich ja teilweise nicht. Und es gibt ja nun mannigfaltige Orte, wo man Menschen kennenlernen kann. Entsteht auf so einer Pilgerreise, was ja eine geistliche Gemeinschaft ist, eine besondere Nähe zwischen den Menschen?
Ja, das kann man schon sagen. Es hängt natürlich schon auch davon ab, wie Einzelne so zueinander finden. Also die Nähe ist nicht zu allen gleich. Aber ich muss schon sagen, dass Mitpilger, die nun schon mehrmals mit waren und die ich also seit vielen Jahren durch diesen Pilgerweg kenne, dass die schon zu meinen engsten Freunden auch gehören. Ja, also dass man auch sonst dann Anteil nimmt am Lebensweg. Nicht? Also es können solche Verbindungen entstehen, die dann auch sehr lange halten. Nicht zu allen, die mal mit gewesen sind, habe ich natürlich diese Verbindung. Aber es ist schon ein Vertrautwerden miteinander, das auch weitertragen kann.
Pfarrer Mucke, Sie haben gerade gesagt, und dann ist die Pilgertour zu Ende und jeder geht wieder seines Wegs. Und ja, das Leben geht natürlich weiter, auch wenn eine Pilgertour zu Ende ist. Wir wollen jetzt ein wenig Musik hören und danach wollen wir bei Radio Horeb hier in der Sendereihe Lebenshilfe einmal uns anschauen, was denn bleibt, was man denn von der Pilgertour mit in den Alltag hineintragen kann. Radio Horeb hier, liebe Hörerinnen und Hörer, mit der Sendereihe Lebenshilfe. Heute im Mittelpunkt unserer Sendung die Magdeburger Fußwallfahrt zum Klüschen Hages. Mein Name ist Katja Karif und im Gespräch bin ich mit Pfarrer Winfried Mucke aus Bad Langensalza. Pfarrer Mucke, wir wollten gleich besprechen, was nehmen wir mit von der Pilgertour ins tägliche Leben. Und wir haben jetzt eine Hörerin in der Leitung und begrüßen ganz herzlich Frau Müller. Grüß Gott, Frau Müller.
Grüß Sie Gott miteinander. Ich wollte nur sagen, ich gehe seit 13 Jahren auch einen Pilgerweg von München nach Altötting. Und die ganzen Anliegen, die sich so übers Jahr über ansammeln, die kann man dahin tragen. Und man wird gestärkt für das kommende Jahr. Und jedes Jahr ist es ein neues Geschenk, mitlaufen zu dürfen.
Ja, Frau Müller, und können Sie vielleicht noch ganz kurz sagen, was Ihnen das für den Alltag gibt?
Es gibt mir jeden Tag neue Kraft.
Vielen Dank, Frau Müller.
Bitteschön, bitte
schön. Danke
schön.
Dankeschön und Gottes Segen auch auf Ihrem weiteren Weg und Pilgerweg. Pfarrer Mucke.
Ja.
Frau Müller hat es jetzt in ganz kurzen und knappen Worten eigentlich schon beschrieben, worauf wir jetzt zu sprechen kommen wollen. Frau Müller sagt, es gibt ihr einfach Kraft für den Alltag, Kraft wahrscheinlich auch einfach im Glauben, das Leben weiterzugehen. Können Sie diese Erfahrung bestätigen?
Ja, also ich würde es ein wenig noch anders formulieren, konkreter für mich. Etwas, was ich auch von vielen Mitpilgern weiß, dass sie das damit so zusammenfassen, ihre Erfahrung, die sagen, hier erlebe ich Kirche, wie sie sein soll, nämlich als geschwisterliche Weggemeinschaft. Und hier habe ich eben auch Zeit, mich Gott zu stellen, seine Nähe zu erbitten, meine Fragen vor ihn zu bringen, auch Klarheit zu gewinnen und insofern wieder ermutigt, in den Alltag zu gehen, in dem oft dazu nicht so viel Gelegenheit ist. Natürlich bleibt es Aufgabe für jeden Christen im Alltag, auch Gott verbunden zu bleiben und Sehnsucht auch. Aber das kennen wir ja aus den alltäglichen Anspannungen, dass da es nicht immer so gut gelingt. Und deswegen tut diese Zeit des Pilgerns einfach gut, um einmal beim Wesentlichen zu sein und für die alltäglichen Aufgaben wirklich auch wieder Kraft zu finden und froh zu werden, zuversichtlich zu werden.
Pfarrer Mucke, die Wallfahrt von Magdeburg zum Klüschen Hages hat ein strenges geistliches Programm.
Ja.
Das fällt natürlich dann nach der Pilgertour abrupt natürlich weg. Ist ja klar. Vielleicht können Sie, Pfarrer Mucke, noch ein bisschen erzählen, wenn Ihnen da was einfällt, welche Erlebnisse haben Sie besonders in Erinnerung? Gibt es einzelne Erlebnisse, wo Sie sagen, so und hier kann ich mitnehmen, habe ich eine Erfahrung gemacht, wo ich glaube, dass Gott gewirkt hat und das kann ich auch einfach mitnehmen in meinen Alltag?
Vielleicht noch etwas, weil Sie gerade sagen, es bricht dann abrupt ab. Das ist natürlich so, dass man nicht so weiterleben kann, obwohl nicht selten so gegen Ende der Wallfahrt das Gefühl entsteht, dass es eigentlich eine gute Form zu leben. Und wenn es ginge, würde ich ganz gern auch noch eine Weile so weiterleben. Und deswegen gibt es am vorletzten Tag oder am letzten Tag, also gegen Ende der Wallfahrt, dann immer auch eine Gesprächsrunde zu diesem Thema, wie denn nun weiter. Also die sogenannten Daheimhinweise, wo man dann schaut, was lässt sich denn mitnehmen. Also für manche lässt sich mitnehmen, dass sie doch so morgens und abends sich am Stundengebet der Kirche beteiligen. Das ist natürlich für jemanden, der nicht im kirchlichen Dienst ist und wo das sowieso dazugehört, manchmal nicht leicht zu organisieren. Aber es gibt doch viele, die sich schon darum mühen auch. Oder dass man sich, wenn Pilger in Reichweite wohnen, dass man sich in größeren Abständen zu einem Bibelgespräch trifft. Oder dass man das versucht, in der Gemeinde auch da zu sammeln, Menschen, die daran interessiert sind. Es gibt auch über das Jahr hinweg ein Angebot, miteinander im Gespräch zu bleiben über Texte der Heiligen Schrift, also einen Fernbibelkreis sozusagen, einen über E-Mail, Internet und einen richtig schriftlich, mit Austausch brieflich. Es gibt also schon Dinge, die auch bleiben, wo man sagt, das möchte ich bewahren und das kann ich in den Alltag mit hineinnehmen. Die andere Frage war ja, wo hat mich etwas berührt unterwegs, wo ist etwas haften geblieben? Das ist in jedem Jahr neu und anders und man muss auch darauf warten. Ja? Also grundsätzlich als ein Gewinn dieses Pilgerns für mich selber würde ich immer wieder sagen, auch Ermutigung, ja, in der Zeit des Gebetes, in der Gottesnähe, im Pilgern, im Miteinander unterwegs sein. Auch sonst gibt es ja im Berufsalltag auch für einen Seelsorger ja nicht nur Ermutigendes, sondern auch manche Sorgen und manche Enttäuschung. Und für mich ist also diese Zeit des Pilgerns eine Zeit, in der ich auch auf Gott warten muss. Das gehört ja wesentlich dazu, dass man nicht ihn sozusagen bestellt. Aber wo ich bisher auch nie unbeschenkt geblieben bin. Und ebenso als gemeinsame Erfahrung aus vielen Jahren würde ich sagen, die Ermutigung für den Alltag und die Dankbarkeit und die Freude. Es gibt dann auch mal so ganz einzelne Erfahrungen. Es kann ja auch passieren, dass man wirklich mit größeren Nöten sich auf den Weg macht, die dann auch zu bearbeiten sind, innerliche Sorgen. Einmal war das bei mir so, dass es mir schon wirklich in dieser Hinsicht auch schlecht ging. Und da hat dann eine Pilgerin, die ich auch schon viele Jahre kenne und mit der ich, deren Familie ich auch gut befreundet und vertraut bin, die hat dann mal so unter vier Augen gesagt, naja, es scheint ja so, dass du nicht so ganz froh bist. Ich habe zwei Ohren zum Zuhören. Nicht? Also so diese ganz persönliche Aufforderung, ich will dir jetzt auch ruhig nahe sein und das einfach erstmal entgegennehmen, was dich bedrückt. Und dann gibt es ja manchmal auch ein ermutigendes Wort oder eine Orientierung auch aus einem solchen Gespräch. Also mir ist das auch schon widerfahren und ich weiß, dass viele Mitpilger auch ähnliche Erfahrungen machen, dass ihnen also da durch einfach dadurch, dass man miteinander teilt, was im Leben geschieht, dass da Ermutigung und Trost und Orientierung und Zuversicht geschehen.
Nun gibt es ja, Pfarrer Mucke, auch verschiedene Arten zu pilgern. Auf der Pilgerreise von Magdeburg zum Klüstchen Hages gehe ich recht in der Annahme, dass Sie ja eine anspruchslose Unterkunft, hatten Sie gesagt, ist sicherlich ja vorbereitet.
Ja.
Und Nahrungsmittel gibt es vermutlich auch?
Ja, aber alles eben doch bewusst, ganz absichtlich einfach. Ne? Also zum Teil geht es auch nicht anders, aber es ist schon auch Absicht, dass das sehr einfach ist. Nicht? Also das Quartier ist überwiegend in Gemeinderäumen von Kirchgemeinden, sodass man da also mit seiner Schlafmatte und seinem Schlafsack dort auftaucht und froh ist, wenn es irgendwo einen Wasserhahn gibt. Den gibt es immer, aber Duschen gibt es keineswegs immer. Ne? Und das geht auch, man kann sich auch so waschen. Nicht? Also eine sehr einfache Unterkunft. Und das Essen ist teils aus organisatorischen Gründen, aber einfach auch, weil das auch gut tut, auch absichtlich einfach. Also es gibt tagsüber Brot und all das, was man haltbarerweise mit sich führen kann. Also im Sommer gibt es ja dann auch viel Gemüse und Wurst aus Dosen oder mal ein Stück harte Wurst oder ein Stück Käse oder aus, so Fisch aus Dosen. So, das ist das, was es tagsüber gibt und frühmorgens auch. Und auch so Streichwurst. Und abends wird dann meist irgendwas Einfaches gekocht, also ein Eintopf Nudelsuppe oder Nudeln mit Tomatensauce oder Quark und Kartoffeln oder so etwas.
Nun gibt es ja auch die Form des Pilgerns, wo man zum Beispiel gar nichts mitnimmt, wo man sich auf den Weg macht und sagt, ich habe nichts zu essen mit, ich habe hier meinen Schlafsack und sonst gar nichts und ich begebe mich sozusagen in absolute Abhängigkeit von Gott und vertraue auf die Barmherzigkeit der Mitmenschen, dass sie mich doch ernähren und schlafen lassen mögen.
Ja.
Was ist da der Unterschied?
Also das ist natürlich nochmal ein Stück mutiger, wenn man so pilgert. Für eine Gruppe halte ich das nicht für eine größere Gruppe. Ne? Also unsere Gruppen sind so um 25 bis 30 Leute stark jetzt in den letzten Jahren gewesen. Es waren auch schon mal bis 50. Ne? Da denke ich, kann man das nicht machen. Irgendwo auftauchen und sagen, jetzt sind wir da, ihr sorgt doch sicher für uns. Ne? Als Einzelner oder mit zwei, drei mag es auch noch gehen, da geht das sicher. Ne? Aber mit einer größeren Gruppe, denke ich, kann man nicht so als Überraschungsgast auftauchen irgendwo. Das wäre denjenigen, die man da fragt, denen gegenüber fände ich das schon unfair. Oder ja. Also deswegen würde ich es nicht so machen in der Gruppe.
Ich wollte auch nur darauf hinaus, Pfarrer Mucke, es sind zwei unterschiedliche Arten zu pilgern. Ja. In beiden kann man Gott erfahren.
Ja, ja.
Bei der Pilgertour, auf der man nichts mitnimmt, ja, ist man natürlich ganz unmittelbar, sage ich mal, auf das Wirken Gottes auch angewiesen.
Ja.
Und die Erfahrungen, die man dort macht, sind natürlich dann vielleicht auch andere. Ich selbst bin auch schon mal gepilgert und ich darf einfach zum Besten geben, das war für mich eine Erfahrung, die mich sehr geprägt hat und die natürlich mit der Zeit verblasst, aber wo gewisse Sachen immer noch so im Gedächtnis geblieben sind. Beispielsweise an einem Tag, als es ganz, ganz, ganz furchtbar anstrengend war und man lange nicht geduscht hatte und wirklich Hunger hatte und Kopfschmerzen von der sengenden Sonne, kam dann das Bibelwort in einer kleinen Pause, sorgt euch nicht um das, was ihr essen werdet. Und ne, der Spruch, euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und wir waren einfach sehr müde und wollten gerne in einem Bett schlafen und duschen. Ja. Und es erschien uns einfach notwendig. Mhm. Und prompt an diesem Abend kamen wir in ein kleines Kloster, in dem wir in einem Bett schlafen konnten und in dem wir duschen konnten und in dem wir sogar noch ein Eis spendiert bekommen haben. Und das war so unglaublich.
Ja,
und es gab da mannigfaltige Erlebnisse dieser Art. Und also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war einfach ganz unglaublich, wie man Gott da erfahren konnte.
Ja.
Erstens mal als sorgenden Gott und teilweise auch tatsächlich richtig ein bisschen mit Humor.
Ja, ja, ja.
Und deswegen wollte ich Sie nach solchen Erfahrungen auch noch mal befragen, haben Sie Ähnliches auf der Wallfahrt zwischen Magdeburg und Klüsschen-Hages auch erleben können?
Also vielleicht nicht ganz so deutlich, ja, aber eine der Erfahrungen, die ich immer wieder gemacht habe und die viele andere bestätigen, wir reden ja auch darüber, was uns so bewegt auf dem Weg, ne, ist, dass man also ganz einen neuen Blick bekommt für die Gaben der Schöpfung und für die Freundlichkeit der Menschen auch, die einem erwiesen wird. Ja. Wie man also dankbar ist für einfache Dinge, zum Beispiel eben für frisches Wasser oder wie trockenes Brot schmeckt oder eine Möhre oder so. Nicht? Also dieses ganz Elementare, sich freuen daran, dass wir versorgt sind mit dem, was die Schöpfung hervorbringt und was wir schon auch mal in Freundlichkeit geschenkt bekommen. Nicht? Also inzwischen durch die vielen Jahre, die diese Wallfahrt nun schon immer wieder stattfindet, meist sind die Quartiere ja die gleichen und da gibt es inzwischen schon Menschen, die eben auch darauf warten, dass wir kommen und die sich freuen, die sich oft ganz viel Mühe geben, dann auch das Quartier zu bereiten. Es gibt einen kleinen Quartierort unterwegs im Harz, wo ja die katholische Gemeinde ganz winzig klein ist. Die besteht aus ehemaligen Heimatvertriebenen und deren Nachkommen und die evangelische Gemeinde vor Ort ist auch nicht sehr groß. Nicht? Und dort war es so, dass wir am Anfang eigentlich ein Quartier besonderer Art dadurch gefunden haben, dass die Gemeinde gar keinen Raum hatte, wo sie uns unterbringen konnte. Der damalige, schon sehr betagte Pfarrer aber das organisiert hat, dass eben die Pilger bei Leuten in der Gemeinde zu Hause untergebracht wurden. Da war also etwa auf der Mitte des Weges plötzlich dann sogar ein richtiges Bett. Einfach aus Wohlwollen und Freundlichkeit. Und weil die eigentlich vorgesehene Art und Weise unterzukommen dort nicht ging. Und bis heute ist es so, wenn wir dorthin kommen, da besorgen einige aus der Gemeinde, bereiten uns ein warmes Abendessen. Was wir uns zwar aufwendiger, reichlicher, als wir uns das selber machen würden. Ja, da gibt's also, inzwischen ist das schon Tradition, da gibt's also böhmische Klöße und Sauerkraut oder Rotkraut und Gulasch. Nicht? Das ist natürlich, wenn man tagelang eigentlich Brot gegessen hat und irgendwas dazu, ist das schon ein Festessen. Nicht? Und es ist so lieb immer uns bereitet, das ist also ganz rührend und ganz dankenswert. Pfarrer Mucke. Ja. Aber ja, eben so diese Dankbarkeit für die einfachen Dinge unterwegs, das finde ich also ganz wichtig und das ist schon auch eine Spur Gottes.
Pfarrer Mucke, noch eine Frage hätte ich. Die Wallfahrt, sagten Sie, gibt es seit 1982 ungefähr. Und zum Klüschen Hages, vorher lief man nach Czernstocher in Polen.
Ja, ja.
Nun hätte man ja sagen können, ab 1989 läuft man dann wieder nach Polen.
Ja.
Warum macht man das denn eigentlich nicht?
Also manche machen das. Manche, die dann zwischendurch eben hier gepilgert sind, machen das auch. Aber es hat sich schon etwas Eigenes herausgebildet. In Polen sind das ja riesige Pilgerscharen. Nicht? Und deswegen gibt es also so diese Vertrautheit der Nähe dort wohl nicht so. Nicht? Und die Frömmigkeitsformen sind schon auch ein wenig anders. Jedenfalls haben wir eigentlich mit einer großen Selbstverständlichkeit, nachdem Grenzen keine Rolle mehr spielten, gesagt, wir möchten schon diese Form des Pilgerns hier auf dieser Strecke weiterführen. Und es sind immer wieder Menschen, die auch sich davon angezogen fühlen. Nicht? Manche gehen auch nach Czernstocher. Und viele, die von Magdeburg zum Klüschen mit gewesen sind, sagen auch, das war eine gute Erfahrung, aber inzwischen gibt es ja ganz viele andere Möglichkeiten, auch längere, kürzere Pilgerfahrten mit anderen, etwas anderem Charakter. Inzwischen sucht man sich auch manches so, wie es passt. Ne? Es gibt manche Wallfahrten, die ja fast eine Art Ableger von dieser Magdeburger Fußwallfahrt sind. Zum Beispiel einen ökumenischen Pilgerweg vom Höfensberg aus, der geht zu verschiedenen Stellen, also hat dieses Jahr ein anderes Ziel, nicht? Aber das ist zum Beispiel etwas, was da so inspiriert ist von der Magdeburger Fußballfahrt.
Wie hat sich denn die Pilgerfahrt im Laufe der Jahre verändert? Gehen denn auch Menschen aus dem Westen Deutschlands mit oder ist das doch regional begrenzt geblieben?
Nein. Also überwiegend sind das schon Menschen aus Deutschland, aus Mitteldeutschland auch, aber es geht eigentlich von Mecklenburg bis Baden-Württemberg, von denen, die also wir heutzutage in diesen letzten Jahren teilnehmen. Und es hat immer wieder auch Gäste aus anderen Ländern gegeben. Also ich erinnere mich einmal an jemanden aus Russland. Es war mal eine Nordamerikanerin mit aus Belgien, aus Holland, aus Ungarn, aus Tschechien. Und eine ganz lange Tradition gibt es durch die Verbindung zu einer Mitpilgerin, die eigentlich in Guatemala wohnt, also in Mittelamerika. Und von daher sind da auch immer mal Mitpilger hier gewesen, verschiedene Priester, aber auch sonst junge Erwachsene, selbst aus Lateinamerika.
Pfarrer Mucke, noch eine Frage an Sie persönlich als Priester.
Ja. Ja.
Sie halten ja auch die Gottesdienste ab, wahrscheinlich auch mal in freier Natur, nehme ich an.
Ja.
Und leben dort Gemeinschaft ganz eng mit den Pilgern zusammen. Was nehmen Sie mit für Ihr Priestertum? Welche Erfahrungen können Sie sagen, fließen ein in Ihre nächsten Predigten oder vielleicht auch in den Enthusiasmus, mit dem Sie sonntags die Eucharistiefeier bestreiten?
Ja. Also zum einen ist es dieses vertraute Miteinander, wirklich den Tag teilen. Ja, dass also als Priester in der Gemeinde würde ich auch sagen, es geht schon durchaus heute auch geschwisterlich zu, aber trotzdem, da ist mehr deutlich so die besondere Rolle, die eben der Priester als Vorsteher auch hat, als verantwortlicher Leiter. Die habe ich auf der Wallfahrt auch, und die tritt bei weitem nicht so hervor. Sondern dadurch, dass man wirklich alles teilt und selbst auch Hörender ist und eben manchmal auch selber Hilfen erhält von anderen Mitpilgern, ist das also noch deutlicher als in der Gemeinde, dass eben Kirche eigentlich eine geschwisterliche Gemeinschaft ist, in der natürlich es verschiedene Aufgaben gibt, aber das allererste ist ja, dass wir miteinander Jünger Jesu sind. Das finde ich also immer sehr, sehr ermutigend und macht mich froh und hilft mir schon auch in der Gemeinde gut, mich um gute Beziehungen zu sorgen.
Pfarrer Mucke, das war ein eigentlich schönes Schlusswort. Dürfte ich Sie noch um Ihren Segen bitten, um ein kleines Gebet für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, unser Vater, wir sind gewohnt, dich so anzusprechen, aber wir wissen auch, du bist ein verborgener Gott. Du hast uns aus Liebe ins Dasein gerufen. Du hast uns auf unseren Lebensweg gestellt. Nicht allein, sondern mit vielen anderen zusammen, oft auch gut und eng verbunden. Der Weg, den du uns führst, ist oft schön, aber er kennt auch Mühen, er kennt sogar Dunkelheiten. Wir danken dir, dass du uns rufst und lockst und zum Ziel des Lebens in Fülle hinführen willst, dass du aber auch immer wieder spürbar unterwegs dabei bist. Und so bitten wir dich um deinen Segen für unseren Lebensweg, um Klarheit im Blick auf das Ziel, um Klarheit immer wieder auch für das, was heute und morgen dran ist, um die Kraft, die nächste Wegetappe zu gehen, um die Kraft, miteinander unterwegs zu sein, einander gut zu sein, zu ertragen, zu helfen, anzunehmen und zu geben, was nötig ist. Wir danken dir, dass wir immer wieder deine Nähe spüren unterwegs und dass wir so zuversichtlich unseren Weg gehen dürfen. Hilf doch, dass alle, die sich zaghaft oder froh oder mit Selbstverständlichkeit oder auch manchmal nur bang und suchend auf den Weg mit dir und zu dir hin einlassen, dass sie immer wieder deine Nähe spüren, Kraft und Zuversicht haben für den nächsten Schritt. Das gewähre uns, der du Abraham gerufen hast und alle, die in ihrem Leben aufgebrochen sind, zu dir hin, in der du selbst das Ziel bist, die Erfüllung, das Leben in Fülle. Und so segne und behüte uns auf unserem Lebensweg, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Pfarrer Mucke, für diese Sendung. Und vielleicht melden sich ja einige Hörerinnen und Hörer tatsächlich auch zur Fußwallfahrt an und bereichern ihr Leben einmal damit. Pfarrer Mucke, ich wünsche Ihnen Gottes Segen und weiterhin tolle Wallfahrten.
Ja, herzlichen Dank Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb. Gottes Segen für Ihren Lebensweg und vor allem jetzt auch für die kommende Zeit, die heilige Woche und das hohe Osterfest.
Vielen Dank.
Alles Gute, Gott befohlen.
Dankeschön, Pfarrer Mucke.
Ja, danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Informationen zu dieser Sendung können Sie wie immer erhalten bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 25. Sie können die Sendung auch noch einmal hören, indem Sie sie als Podcast downloaden aus dem Internet unter www.horeb.org. Sie können sich auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Mir bleibt es, mich von Ihnen zu verabschieden. Ich danke Ihnen ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören und auch fürs Mitmachen. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihre Katja Kari.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 0800 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.